bei der Religion gibt es nicht zwei verschiedene Standpunkte. Der eine ist richtig, der andere ist falsch. Und das ist das Gefährliche. Alle Fundamentalisten müssen gegen Israel sein, weil das im Grunde eine westliche Schöpfung ist. Und Israel gilt auch als gottlos. Oder der Amerikaner sagt, Iran ist ein Reich des Bösen. Und die Iraner sagen, USA ist ein Reich des Bösen. Es war der Fehler der amerikanischen Politik. Ich meine, er hätte Khamenei als Feind sehen können und hätte die auseinanderdividieren können. Das wurde nicht gemacht. Das wurde alles unter Achse des Bösen gesehen. Israelis haben immer gesagt, Frieden mit Arabern ist nichts. Aber umgekehrt, die Araber haben gesagt, nein.
Aber kann es einen Kompromiss zwischen Iran und Israel geben? Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Wir befinden uns in Wien, immer wieder überraschende Hintergrundwechsel da bei uns, neue Geländekammern, die wir gleichsam erkunden. Und ich freue mich sehr auf mein heutiges Gespräch und das wird sehr interessant, denn der Mann, mit dem ich mich jetzt gleich ausführlich unterhalten werde, ist, man kann das so sagen, Herr Schweizer, Gérard Schweizer, ein Abenteurer. Sie sind schon in den frühen 60er Jahren, der Nachkriegszeit kann man sagen, als junger Deutscher, als Student auf eigene Faust, nehme an mit einem Rucksack im Gepäck und den einfachsten Habseligkeiten, sind Sie einfach nach Osten gezogen und haben die islamische Welt sozusagen, eine fremde Welt erkundet. Und Sie sind damals, 1964, meine Damen und Herren, zum ersten Mal in ein Land gekommen, das heute die Schlagzeilen bestimmt, nämlich in den Iran. Und Sie haben ein Buch verfasst, mehrere Bücher, aber eines, ein Standardwerk, ich habe es hier in den Händen, Sie haben mir gesagt, das war mal etwas schmaler, aber aufgrund von Ihren verschiedenen Expeditionen ist das immer wieder umfangreicher und dicker geworden. Gérard Schweizer, Iran verstehen, Geschichte, Gesellschaft und Religion. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich habe dieses Buch gelesen. Ich bin kein Iran-Experte, aber Sie haben mir, also wirklich Gratulation, einen Einblick, auch tatsächlich ein besseres Verständnis verschafft, aber eben auch die Neugier, jetzt das mit Ihnen zu vertiefen. Nur ganz kurz, damit wir die wichtigsten biografischen Daten haben. Gérard Schweizer, geboren 1940 in Stuttgart. Sie sind promovierter Kulturwissenschaftler an der renommierten Universität Tübingen. Sie leben seit 1976 in Wien und ich bedanke mich jetzt gerade mal bei Ihnen und Ihrer Frau, dass wir hier so großzügig und großartig bewirtet werden. Und ich darf ein Geheimnis verraten, dass Sie vor noch nicht allzu langer Zeit goldene Hochzeit gefeiert haben mit Ihrer Frau. Da wünschen wir Ihnen natürlich an dieser Stelle alles Gute. Also, seit Ihrer ersten Iranreise 1964 sind Sie seit 60 Jahren dem Land verbunden. Die letzte dokumentierte Reise führte im Herbst 2016 durch das Land. Und das Buch, das ich eben gezeigt habe, Iran verstehen, ist erschienen 2017 bei Klett-Cotta, 2024 in dritter aktualisierter Auflage. Sie haben in der Weltwoche am 3. Juli 2025 einen Essay veröffentlicht, Geburt und Tod einer islamischen Demokratie, wenige Wochen vor Beginn einer militärischen Operation. Und mittlerweile ist ja die Welt da in die Luft geflogen, könnte man sagen. Die Welt explodiert jetzt mit diesem Krieg. Nun fangen wir mit persönlichen Bildern an, bevor wir dann die Kulturgeschichte Persiens durchforschen. 1964 waren Sie zum ersten Mal im Iran, ich habe es gesagt, 2016 zum letzten Mal. Dazwischen hat sich ja der Iran immer wieder neu erfunden und hat verschiedene, auch dramatische Wechsel durchgemacht. Wenn Sie heute das Wort Iran hören, was ist das erste Bild, das Ihnen in den Sinn kommt, aus dem ganzen Bilderarchiv Ihrer Erinnerungen?
Ich muss unterscheiden zwischen dem Iran unter dem Schah, das ich kennenlernte, und dem Iran später. Unter dem Schah ist passiert, dass ich teilweise in Restaurants gar nicht bedient würde als Europäer, weil ich als ein Sympathisant des Schahs verdächtigt wurde. Es war 1964, 1963 ein großer Aufstand gegen den Schah. Der Schah hat Tausende von Menschen erschießen lassen, wie später die Fundamentalisten im Iran. Genau dasselbe. Und jeder Fremde, der in den Iran kam, es waren wenige, wurden als Sympathisanten des Schahs verdächtigt. Und ich war froh, aus dem Iran wieder rauszukommen. Afghanistan, wo ich weiterreiste, war für mich gastfreundlicher. Während als ich dann in den 80er Jahren wieder in den Iran kam, waren die Leute viel gastfreundlicher. Sie waren neugierig auf Fremde. Und das habe ich als einen Widerstand gegen das Regime ausgelegt. Ich wurde oft gefragt, da waren die Leute, ich bin ersten iranischen Pilgern in Syrien begegnet, weil Syrien ja auch ist schiitische Heiligtümer. Und ich bin immer gefragt worden, was halten Sie vom Iran? Sind Sie gegen die Regierung oder dafür? Und ich habe dann immer geantwortet, auch im Iran selber, die iranische Kultur fasziniert mich, das Regime nicht.
Was ist der Ursprung dieser Faszination? Was hat Sie da gepackt? Ich meine, wir reden 1964, 60er Jahre, Deutschland, Wirtschaftswunder, ist noch vor der Hippie-Zeit. Also Sie waren sozusagen die Avantgarde, sozusagen der Hippie vor den Hippies, der quasi diese Reiseroute befahren hat. Ohne jegliche Infrastruktur, ohne Flugzeug, zu Fuß.
Aber was mir in Iran auffiel, vor allem in Teheran, es gab riesige Slums. Riesige Slums unterm Schah. Ich wusste nicht, dass Iran so viel Armut hat. Es hat dann den Protest der Studenten gegen den Schah gegeben. Da war ich aber schon wieder zurück aus dem Iran. Ich habe den verstanden. Ich hätte ohne meine Reise das nicht verstanden. Es sehr viele Leute schon haben in Slums gelebt. Und als ich zum zweiten Mal dort war, war der südliche Teheran plötzlich lauter Hochhäuser. Und der Bürgermeister Ahmadinejad hat es
bekannt. Gehört.
Ausgerechnet er, der religiös sehr radikalisch, aber gut organisieren konnte. Das heißt, das Regime ist angetreten, um eine Demokratie einzuführen, eine islamische Demokratie. Und Khomeini wurde durch freie demokratische Wahlen vom Volk gewählt, weil alle glaubten, jetzt kommt zumindest bessere Zeiten. Was er unter Demokratie verstand, ist etwas anderes.
Sie kommen natürlich auf diese schildernde Figur noch zu sprechen, aber ich möchte noch mal nachhaken. Woher, was ist Ihre Urfaszination für die islamische Welt und auch vielleicht für die iranisch-persische Welt?
Ja, es war im Grunde war es das, dass es einfach fremdartig war. Ich habe zwischen Hinduismus und Islam keine Unterschiede in der Fremdartigkeit gemacht. Das habe ich erst auf der Reise gemerkt, dass der Islam geistig sehr verwandt ist mit Christentum und Judentum, der Hinduismus und Buddhismus überhaupt nicht. Und habe die Unterschiede erst so allmählich gemerkt. Und dann hatte ich die wunderbaren Moscheen im Iran, die bunten Häuser, die persische Kultur, die ja auch in Afghanistan, in Usbekistan und überall gleiches. Ich war dann später auch in Bukhara und so weiter, im Usbekistan. Ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte genauso gut in Isfahan gewesen sein. Das ist persische Kultur. Während die Usbeken das gar nicht so gerne hören. Das ist ein eigener Staat. Aber so wie Österreich auch deutsche Kultur ist.
Ja. Wir stehen jetzt am Anfang einer großen, eben auch Expedition in einem riesigen geschichtlichen Raum. Wenn Sie jetzt einem Schweizer oder einem Deutschen Fernseh-Videozuschauer in einem Satz sagen müssten, die Leute sind ja geprägt mit Bildern, Gottesstaat, Khomeini, Krieg und so weiter. Was würden Sie sagen, bevor wir jetzt das Gespräch vertiefen, was ist das Wichtigste, was man immer im Kopf behalten muss, wenn man an Iran denkt, aber eben geprägt ist als Westler auch zum Teil von diesen verstörenden Bildern?
Ja, Iran hat ja schon im Mittelalter, ich bin humanistisches Gymnasium, da hat der persische Krieg zwischen Griechen und Persern, natürlich das Abendland siegreich, und das persische Reich wurde sehr gering eingeschätzt. Und die Kultur, die damals schon war, dass die Griechen sehr viel von den Persern gelernt haben, das habe ich auch erst dann später begriffen, als ich mich mit dem Iran beschäftigt habe. Unterm Schah war ich eher etwas ernüchtert von der iranischen Kultur. Aber habe mich dann genau beschäftigt und gemerkt, Persepolis, großartig. Und dann der Islam, dass der Islam in zwei Kulturteile zerfällt, der arabische Teil und der persische Teil. Und Islam ist ohne persische Entwicklung überhaupt nicht denkbar. Die großen Gelehrten, die Theologen, waren keine Araber, das waren Perser. Auch wenn man an Avicenna und so weiter denkt. Kommen, aber ja. Avicenna ist im Grunde kommt aus Bukhara. Das war einfach Teil der persischen Kultur. Was die Leute in Bukhara glauben, wir sind Usbekistan. Aber das ist ja erst eine viel spätere Teilung. Auch Afghanistan ist ein Teil der persischen Kultur. Wenn man Afghanistan die Moscheen sieht, das sind persisch.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
So unglaublich, der erste Punkt, den man eigentlich setzen müsste, oder das würde mich interessieren, ist ja die Figur Zarathustra.
Ja.
Sie besprechen ihn ja auch in Ihrem Buch,
ja.
Der Religionsstifter.
Ja. Ja.
Und was verdankt eigentlich unsere Kultur, die christliche Kultur, die westliche
sehr
Kultur,
viel.
Zarathustra.
Sehr viel. Nietzsche hat Zarathustra, also sprach Zarathustra auch, und er hat eines begriffen. Zarathustra hat etwas Neues in die Welt gebracht, wovon das Christentum gelernt hat. Nur hat Nietzsche dann gesagt, Zarathustra schafft die Religion wieder ab. Er ist ein Schöpfer. Zarathustra war ein Schöpfer. Das war der erste Religionsstifter, der gelehrt hat, dass es ein Jenseits, ein Diesseits gibt und ein Weiterleben im Jenseits, Gut und Böse. Das ist nicht vom Christentum erfunden und nicht vom Judentum. Das haben die Juden in der babylonischen Gefangenschaft von den Persern übernommen und dann weitergebracht. In den Juden gab es bis dahin kein Jenseits. Und das Jenseits ist durch Zarathustra erstmals in der Religionsgeschichte eingeführt worden. Die Christen haben es übernommen und die Muslime auch. Zarathustra ist auch für die Muslime ein sehr heiliger Mann.
Also quasi eine Urwiege, eine Urschatzkammer unserer religiösen Prägung. Eben einen zweiten Fixpunkt haben Sie bereits erwähnt, was wir im Schulunterricht noch hatten, diese Perserkriege, dieses riesige Reich, Persepolis, die Hauptstadt, dann Namen wie Darius und die Achämeniden, wie sie hießen, diese Herrscherdynastie. Riesiges Reich, Krieg gegen Griechenland, die Griechen gewinnen. Sind die Griechen aber auch geprägt worden, also quasi unsere westlichen Statthalter da sozusagen durch diese Begegnung mit Persien? Was war da wichtig?
Wichtig ist schon, dass der Begriff, dass verschiedene, und im Perserreich, das ja bis Ägypten reicht, haben sehr verschiedene Völker und Religionen zusammengelebt. Und die Perser haben eine Toleranz in der Religion gehabt. Und das haben die Griechen dann auch gelernt. Sie waren ja im Grunde antik Religion und haben da gelernt, wie verschiedene Völkerschaften zusammenleben können. Das haben sie übernommen von den Persern.
Warum haben eigentlich die Perser unbedingt die Griechen angreifen wollen und warum haben die Griechen am Schluss dieses viel größere Reich besiegen können? Was ist der zentrale Grund?
Beim Perser war's, beim Perserreich war es war ein Weltreich und Griechenland wollen sie auch noch einverleiben und völlig falsch eingeschätzt, dass Griechenland sich wehren kann. Ein kleines Land besiegt einen großen Staat. Das passiert später dann den Persern oder den Amerikanern auch in Vietnam und dann auch jetzt im jetzigen Krieg gegen den Iran, dass man so kleine Länder nicht besiegen kann, wenn sie einen großen Widerstand leisten. Das war bei Griechenland auch. Es hat sich für die Perser auch nicht gelohnt, da weiterzuführen. Sie haben einfach die Ausdehnung im Abendland gelassen und haben sich mehr in Richtung Osten ausgedehnt. Afghanistan bis nach Indien.
Die nächste Etappe ist ja dann das islamische Persien.
Ja.
Und der Islam ist ja von Mohammed gegründet worden, einem Araber. Und der hat ja mit siegreichen Heeren dann eigentlich in kürzester Zeit eine gewaltige Landmasse erobert. Und auch dieses einstige Weltreich Persien. Aber interessant, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Perser trotz dieser arabisch-islamischen Eroberung am Ende des Tages dann selber zu den prägenden Gestalten der islamischen Kultur wurden. Also quasi hinter den, könnte man sagen, arabischen Fassaden standen eigentlich die Perser, die das Ganze mehr oder weniger bestimmt haben. Ist das so?
Der Islam ist deshalb groß geworden, weil er begierig fremde Einflüsse aufgenommen hat. Er hat auch von den Griechen sehr viel gelernt, von der staatlichen Struktur und von den Persern haben sie sehr viel übernommen. Der Islam ist eigentlich erste große Kulturreligion geworden durch die Begegnung mit Persern.
Warum sind die Perser letztlich nicht vom Islam absorbiert worden, beziehungsweise warum haben umgekehrt die Perser diese islamische Kultur absorbiert?
Ja, im Grunde waren die persischen Könige, die ja heidnische Religion hatten, das war eine Herrschaft, die so korrupt wurde, dass sie vom Volk verhasst war, wie heute das fundamentalistische Regime, dass im Grunde das gestürzt werden konnte. Und auch im Abendland, warum der Islam bis nach Spanien so erfolgreich sein konnte, weil die dortigen Regime sehr korrupt waren und ausgelaugt. Und deshalb konnten sie es erobern. Das war ein Siegeszug, der sonst nicht möglich gewesen wäre. Aber der Islam hat es eben geschafft. Er hat auch die Griechen akzeptiert, weil sie auch einen Ein-Gott-Glauben hatten. Der Logos, zwar kein Gott, den persönlichen Gott, aber Logos als Begriff des einen Gottes. Und deshalb hat man das, auch die Griechen haben sie sehr tolerant behandelt, die Juden haben sie tolerant behandelt. Und diese Toleranz, die das Christentum nicht hatte, hat dem Islam den Siegeszug beschert, auch in Kreuzzügen.
Und warum ist letztlich die persische Kultur nicht arabisiert worden? Durch diese islamisch-arabische Eroberung. Also letztlich könnte man sagen, dass die persische Kultur eigentlich die arabische Kultur besiegt hat in dieser Begegnung. Warum?
Weil sie einfach entwickelter war. Das war eine jahrtausendalte Kultur, während der Mohammed kam aus einem sehr unterentwickelten Land, Medina, was zwar, es war eine Beduinengesellschaft. Mohammed selber war Beduine, der aber sehr aufgeschlossen war. Er war ja auch Kaufmann, ist nach Syrien gekommen und hat gemerkt, das ist eine überlegene Kultur. Auch die syrische Kultur, die sehr griechisch geprägt war damals und auch persisch geprägt. Er hat im Grunde festgestellt, das sind hochentwickelte Kulturen und im Perserreich zwar nicht der eine Gott und den müssen wir eben einführen. Bei den Griechen, beim Christentum müssen wir das gar nicht machen. Die haben schon einen Gott. Und Jesus wurde als großer Prophet anerkannt, nach Mohammed der größte Prophet. Aber Mohammed ist eben die letzte Offenbarung. Und der Islam hat mit dem Christentum eines gemeinsam. Beide halten sich für die Vollendung der Kultur. Und Christentum hat im altrömischen, im oströmischen Reich Konstantinopel und Damaskus einen Höhepunkt erreicht. Die Muslime haben das alles übernommen, weil es im Grunde von die Kultur des einen Gottes war.
Übrigens, bitte nehmen Sie auch ein bisschen von diesem Kuchen hier, Herr Schweizer. Ja, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, während ich da immer esse und Sie jetzt da permanent Auskunft geben müssen. Also bitte.
Kein Problem.
Während ich mich hier sammle für die nächste Frage, haben Sie hier eine Pause. Da können Sie, das ist ja übrigens kein Problem. Ganz hervorragender Kuchen. Also herzlichen Dank. Einen Namen haben Sie auch schon gebracht. Avicenna. Ja. Ibn Sina. Ein Universalgenie aus der Stadt Bukhara, persische Großkapazität, könnte man sagen. Und Sie beschreiben ihn, wenn ich das richtig erinnere, als einen Fackelträger der islamischen Aufklärung. Und die Frage, die sich da wiederum anschließt, jetzt Islam und Aufklärung bringt man ja in der westlichen Wahrnehmung nicht so zusammen. Wo hat eigentlich der Islam Ihrer Meinung nach dieses Erbe von Avicenna verloren? Warum ist man da aus der Spur gegangen? Denn Sie schreiben ja sehr anschaulich, wie auch durch die Perser, durch die islamische Kultur, die Schätze der Antike, dann für die Christen da in ihren Fürstentümern und in ihrer verkrachten Welt überhaupt erst konserviert werden konnten. Aber irgendwann ist die islamische Kultur abgerückt von diesem Avicenna-Geist, von diesem aufklärerischen Geist. Was ist da schiefgegangen?
Die Aufklärung war, der Islam war im Mittelalter einem Christentum überlegen, weil es aufklärerisch war. Hat das Christentum absorbiert, das Judentum absorbiert und auch gesagt, das ist zwar die höchste Wahrheit, und Avicenna ging noch einen Schritt weiter. Es gibt keine höchste Wahrheit. Es gibt nur eine Entwicklung, und das ist, Avicenna ist sehr modern, dass im Grunde jede Religion eine gewisse Wahrheit hat. Und der Islam kann das zwar behaupten, aber im Grunde ist auch er nicht die absolute Wahrheit. Und das ist etwas, was dann im Islam, Avicenna darf von einem Fundamentalisten nicht genannt werden.
Warum ist denn dieser Geist verloren gegangen, Ihrer Meinung nach, in der islamischen
Kultur? Naja, er ging im Christentum auch verloren, im Mittelalter schon. Das Christentum hat im Grunde alle Abspaltungen verurteilt. Evangelisch war im Grunde eine Todsünde, das waren keine Christen mehr. Und die Katholiken waren dann auch keine Christen mehr, aus evangelischer Sicht. Und das hat die Spaltung in Sunniten und Schunniten, hat sie ähnliche Spaltungen gegeben, dass sie im Grunde gesagt haben, wir haben das Ziel erreicht, uns kann niemand einholen. Und gerade diese Besitz, das Gefühl im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein, macht auch schläfrig. Und der Islam hat nicht mehr fremde, kann von fremden Kulturen nicht mehr lernen, sondern die sollen von uns lernen. Und es hat ja im Mittelalter keine Demokratie gegeben. Und es ist erst ein Wort, das durch die Aufklärung kam.
Sie erwähnen in Ihrem Buch, und das spielt eine große Rolle, eben diese, man könnte jetzt im weitesten Sinne sagen, liberalen, aufgeklärten Geister. Da sind auch noch andere persische Mystiker zum Beispiel, ja, berühmte Namen Rumi und Hafiz. Und die Frage ist, werden diese Namen eigentlich heute, in der heutigen Realität des Iran, diese Tradition, sind auch, die noch gegenwärtig?
Auch in der Türkei, aber da gibt es einen Vers von Rumi, den ich auch zitiert habe. Ich ging zum Kreuz, dort war er nicht. Gut. Ich ging zum Hindu-Tempel, zu den Buddhisten, in ihren Tempeln war er nicht. Ging in mein eigenes Herz, dort war er. Das heißt, die persönliche Erfahrung ist es, egal in welcher Religion, und das ist eine Absage an die alleingültige Geltung einer Religion. Deshalb, ich merke, von wenn ich das einem Muslim sage, die sagen, das ist ja Ketzerei. Rumi hat bei den Muslimen höchstens den Ruf bei Fortschrittlichen, er war tolerant gegenüber dem Christentum, aber dass er sagt, Gott ist überhaupt kein Begriff, der absolut ist, und die Offenbarung kommt nicht von Gott, hat der Mensch Gott erschaffen oder Gott den Menschen? Die Frage hat schon Rumi gebracht und eigentlich in der Schwebe gelassen. Und das ist natürlich für eine orthodoxe Religion, auch für das Christentum, unvorstellbar.
Und als Sie zum Beispiel eben später, in vielleicht 70, 80er Jahren oder 2016 im Iran waren und solche Beispiele gebracht haben, ich weiß nicht, vielleicht mit einem Taxifahrer gesprochen haben oder mit einem Intellektuellen, welche Rolle spielt diese Tradition heute eigentlich noch im Bewusstsein der Leute?
Wenn ich Rumi sehe oder Hafiz, da habe ich auch etwas erlebt. Ich war im Grab von Hafiz in Shiraz und da konnte ich auch Bücher kaufen, die persisch waren einerseits, aber die deutsche Übersetzung. Und da kam ein Vers drin: Ihr glaubt nicht an die Mullahs, sie haben eine politisierte Religion und verstehen den Islam gar nicht. Sowas durfte veröffentlicht werden, auch unter islamischer Herrschaft.
Ah ja, und dann noch auf Deutsch. Warum auf Deutsch?
Ja, na, damit es auch Deutsche kaufen.
Oder damit es die Leute, die dort wohnen, nicht verstehen.
Doch, weil nämlich der persische Urtext daneben steht.
Ja, okay.
Und das war in Englisch übersetzt und Französisch. Ich habe natürlich die deutsche Ausgabe gekauft und habe dann den Vers entdeckt und habe gesagt, das ist möglich. Und ich bin dann im Taxi gefahren und da lief plötzlich, Gedichte wurden rezitiert in diesem Lautsprecher, also Radio gehört. Und ich sagte, wer ist das? Omar Khayyam. Und er gesagt, der ist doch verboten. Haha, hier aber nicht.
Ist das wie ein Paralleluniversum eigentlich heute im Iran, dass sie diese Machtapparatur haben mit der Sittenpolizei, die Frauen bestrafen, und auf der anderen Seite haben sie die Taxifahrer, die sich in die persische Mystik der großen
Kultur flüchten? Nicht nur die Taxifahrer, aber da erfahre ich eben, ich habe es auch erlebt, wenn ich in Privatwohnungen war, da konnten wir offen über Mystik reden und viele waren da begeistert. oder ich habe was anderes erlebt. In Gom bin ich von einer Frau, meine Frau und ich, geführt worden, die eine Chador, ein ziemlich strenges Gesicht, aber fließend Englisch. Und ich habe dann gefragt, wenn sie so gut Englisch konnte, wer ist für sie der wichtigste Ayatollah? Und sie schaute mich da an und hat geschwiegen. Und ich sagte, Khomeini? Nein, er ist mehr Politiker als Ayatollah. Khamenei? Der gleich gar nicht. Na, ja, wer dann? Dann hat sie einen Namen genannt, den ich nicht kannte. Aber das heißt, diese Regierung war für sie nicht die richtige.
Ein Fremdkörper.
Ja, ein Fremdkörper. Obwohl sie selber sehr streng und mit Chador und Moschee geführt hat, dann ist sehr religiös. Aber die Religion im Iran ist sehr gespalten. Ich habe Iraner kennengelernt, die bis heute an der Theokratie festhalten, aber das Regime für völlig falsch. Ja. Aber Religion und Politik zusammen, die Aufklärung, haben gesagt, ja, du bist ja eine Säkulare, okay, Europa, aber hier nicht. Aber dann der Gegensatz, dass sie kritisieren an dem Regime, dass es nur eine Partei gibt. Und die Partei heißt Hisbollah. Und Hisbollah heißt Partei Gottes. Und keine weiteren Parteien. Sie sagen, unter Khomeini müsste es mehrere Parteien geben und unter Nachfolgern. Und Khamenei ist dann, ursprünglich sollte ja Montasseri an die Macht kommen, der gebildeter war als Khomeini und auch liberaler. Und dann hat der Montasseri kritisiert die Massenhinrichtungen unter Khomeini und nur eine Partei. Er wurde sofort entmachtet und Nachfolger wurde Khamenei. Mhm.
Sie sind ja auf Ihren Reisen, das Kapitel besprechen wir da natürlich auch noch. Liege ich richtig? Ihre Frau hat Sie auf diesen Reisen oft begleitet?
Ja.
Wie ist denn das jetzt für Sie gewesen als Frau? War das ein Problem? Musste man sich da verschleiern? Oder
ja, natürlich.
Schon.
Natürlich.
Aber Sie haben nie irgendwie brenzlige Situationen erlebt? Oder dass es gefährlich
wurde? Weil der Schleier eben einfach angelegt war. Also Chador halt und so weiter. Meine Frau hat da wohl komisch ausgesehen, aber wir haben das... Und gerade auch, aber sie hat nie so streng ausgesehen wie diese Führerin in der Moschee.
Aber Sie haben jetzt als eben Abenteurer, könnte man sagen, Forschungsreisender auf Ihren Expeditionen, da haben Sie nie eine gefährliche Situation erlebt, dass man Sie da packte oder dass man Sie als Exponent des Westens, der kolonialistischen Welt...
Das wurde zwar schon, USA sind kolonialistisch, Israel übrigens auch, gerade im Iran, die gelten als Feinde. Deutschland gilt nicht als imperialistisch. Mhm. Aber sie hat keine Kolonien. Der Glück hat
aber die Engländer hätten ein Problem, wenn man als Engländer da durchgegangen wäre, als ehemaliger.
Ja, aber es ist die Frage, wie man sich äußert.
Okay.
Also es war, also Ausländerfeindlichkeit habe ich kaum erlebt.
Ja.
Mehr unter dem Schah. Und zwar der Schah natürlich ausländerfreundlich, aber wenn man damals als Europäer eingestuft war, gottlos, keine Religion, religionsfeindlich, während jetzt werden Europäer als religionsfreundlich eingestuft.
Also dann war eigentlich die Gesellschaft unter dem Schah religiös intoleranter als nachher unter dem
Mullah. Nicht die Gesellschaft, der Schah.
Der Schah.
Und der Schah hat unterdrückt, er hat ja auch mal einen Ayatollah öffentlich geprügelt, was natürlich seine Herrschaft vollkommen unmöglich gemacht hat. Und das Volk ist wirklich religiös, aber auch nicht im sehr pluralistischen Sinne. Und das hat das Regime aber auch verkannt. Deshalb Geburt und Tod einer islamischen Demokratie. Khomeini wurde demokratisch gewählt. Das war eine echte demokratische Wahl. Aber Khomeini hat dann alle, die anders dachten, Demokratie anders verstanden haben als er, hat er verfolgen lassen. Und er war im Grunde ein Diktator wie der Schah. Und der Geheimdienst, der SAVAK, hat genauso brutal funktioniert wie die Demokratie des Schahs.
Tauchen wir noch etwas genauer in die Philosophie, in die Religion dieser schiitischen Regierung ein.
Ja.
Sie haben im November 2016 in Qom eine sogenannte Ashura-Prozession erlebt. Das sind hunderte Männer in Schwarz, dann das rhythmische Ja Hussein, Selbstgeißelung mit Ketten, eine Art Trance, die Sie da gesehen haben. Erklären Sie unseren Zuschauern, wer war dieser Hussein? Warum starb er im Jahr 680 und warum hat dieser Tod nach 1346 Jahren, also nach einer sehr, sehr langen Zeit, immer noch die Kraft, die Leute zu bewegen, ja, eine ganze Volkswirtschaft sozusagen also, an dem Tag stillzulegen. Was ist dieser Hussein-Mythos?
Was ich in Qom erlebt habe, hat mich an Sevilla erinnert, an die Kreuzprozessionen. Auch der Märtyrer Jesus, der am Kreuz gestorben ist, und der Märtyrer Hussein, der ermordet wurde. Es hat im Islam sehr früh eine Nachfolgefrage gegeben, wer folgt Mohammed nach? Entweder ein Verwandter, nur Verwandter, oder einer, der frei gewählt wird. Und da haben die einen gesagt, er muss frei gewählt werden und der muss überhaupt nicht verwandt sein, und die anderen sagen, nur ein Verwandter. Und die für die Verwandtschaft waren, das waren die Sunniten dann später, und die für eine Verwandtschaft eintraten, waren die Schiiten, und die Sunniten haben gesagt, frei gewählt. Und da hat es die Spaltung gegeben, schon in der Nachfolge. Und der Hussein war derjenige, der gesagt hat, nur die Verwandten. Und Hussein war ja mit Mohammed verwandt. Und ist dann vom überlegenen Heer der Sunniten besiegt worden und war der erste Märtyrer. Deshalb spielt auch der Märtyrerkult im schiitischen Islam eine große Rolle.
Was spielt das heute für eine Rolle eigentlich, diese Märtyrer-Glaube?
Immer noch sehr groß. Ich habe es in der Zeitung gelesen, es werden Kindersoldaten ausgebildet im Alter von 12 Jahren. Und die Kindersoldaten haben eine Tradition in der Islamischen Republik. Die sind als 12-Jährige oder 15-Jährige über die Minenfelder gelaufen, in die Luft gesprengt und haben den Soldaten den Weg geebnet und so weiter. Und sie haben sich geopfert und sind natürlich gleich ins Paradies gekommen. Aber auch im Christentum, die Märtyrer kommen natürlich sofort ins Paradies. Nicht? Das ist im Grunde ein Märtyrerkult, der aus dem Christentum übernommen wurde.
Bei uns, ja.
Und das ist im Grunde, auch Kalif Ali ist ermordet worden. Und das sind alles Märtyrer. Und deshalb, und wenn Khomeini, der war ja sehr furchtlos, er hat gesagt, wenn ich ermordet werde, bin ich Märtyrer.
Also das wäre sozusagen auf unseren Kulturkreis umgelegt. Ja, auch die christliche Unerbittlichkeit sozusagen Urchristen, die sich da in den Arenen haben den Löwen zum Fraß vorwerfen lassen, oder die protestantische Unerbittlichkeit, dass man sozusagen das Leben hier nicht so hoch einschätzt. Und quasi
das ist die geistige Verwandtschaft zum Christentum.
Ja.
Das Märtyrertum, Hussein wird sehr oft mit Jesus Christus verglichen. Auch als Märtyrer gestorben, unerbittlich in seiner. Er war nicht nachgiebig, hat nicht nachgegeben. Er hätte sich ergeben können, er wäre gefangen worden. Aber nein. Und
er hat es durchgezogen bis zum Ende sozusagen.
Und
bis
sein Kopf wurde dann in Damaskus aufbewahrt und dort wird er als Heiligtum verehrt in der Umayyad-Moschee.
Bei uns wird der Islam eigentlich alles in einen Topf geworfen, nicht? Die Sunniten, die Schiiten. Erklären Sie einem jetzt nicht islamkundigen Zuschauer, was muss man wissen, um diese Spannung zwischen Schia und Sunni zu verstehen?
Sage ich nur evangelisch-katholisch, orthodox. Die haben Religionskriege geführt, die natürlich auch Wirtschaftskriege waren. Aber im Islam haben wir dasselbe, dass sie mit Sunniten und Schiiten haben Glaubenskriege geführt, aber es waren auch gleichzeitig Wirtschaftskriege und Vormachtstellung. Da hat es geführt, dass der Iran gegen die Türkei gekämpft hat, die Osmanen gegen die gegen die schiitischen Herrscher im Iran. Es war ein Glaubenskrieg einerseits, aber es ging auch um wirtschaftliche Vormachtstellung und so weiter.
Und wenn wir heute die Spannung betrachten zwischen Saudi-Arabien, das ist ja ein sunnitisches Gebilde, und dem Iran, schiitisch, was konkurriert da genau? Ist das das Religiöse oder ist das das alte persische Weltreich sozusagen,
dass
sich dagegen ein Newcomer, Ex-Weltreich sozusagen?
Die Araber haben keine Kultur, hieß es oft, oder die Iraner haben keine Kultur. Das geht gegenseitig. Das sind so, und dann natürlich Saudi-Arabien, wenn man das Regime in Saudi-Arabien mit dem in Iran vergleicht, ist der Iran überraschend tolerant. Im Iran gibt es Moscheen, gibt es Kirchen und Synagogen. Und Juden werden durchaus akzeptiert. In Saudi-Arabien gibt es keine einzige Kirche und keine einzige Synagoge. Und keinen einzigen Schiiten. Und wenn es Schiiten gibt, dann riskieren sie ihr Leben. Die paar Schiiten, die es gibt, kleine Minderheit, die werden aber unterdrückt. Umgekehrt nicht. Ich habe in Teheran allerdings erlebt, Synagogen habe ich erlebt, Kirchen. Und dann gesagt, wo gibt es sunnitische Moscheen? Meine Begleiter haben gesagt, ja, die gibt es schon. Zeigen Sie mir eine. Sie konnten mir keine zeigen. Weil im Grunde der sunnitische Islam eher unterdrückt wird, aber Judentum und Christentum wird akzeptiert als religiöse Minderheit. Und da merkt man einfach, da ist der alte Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten, das sind Todfeinde, wie auch Katholiken und Evangelische vor der Aufklärung Todfeinde waren.
Mhm. Und wie ist das zu verstehen, die unterschiedlichen Regierungen, die wir da haben, die auch religiös geprägt sind, Saudi-Arabien. Wir haben eine religiöse Regierung in Afghanistan, die Taliban. Dann haben wir eben die persische, die iranische, schiitische Revolutionsregierung von Khomeini. Wenn man das so miteinander in Beziehung setzt, was unterscheidet diese unterschiedlichen Regierungen? Was kann man darüber sagen?
Die können beide despotisch entarten. Und da gibt es keine Unterschiede mehr. Und viele Leute, die sich zu der Regierung anfangs bekennen, weil sie im Grunde soziale Besserung verheißen. Demokratie ist da gar nicht so wichtig. Und natürlich, dass eine Religion die einzig wahre ist und die andere nicht, ist für die Leute auch selbstverständlich.
Und ist diese Religion heute noch der absolut ausschlaggebende politische Faktor, Nein. um zu verstehen, Konflikt Iran-Saudi-Arabien, Konflikt Iran-Israel? Geht es am Schluss immer um Religion?
Nein. Sondern es geht auch um Wirtschaft, es geht um Macht und viele der Bildungsschicht begreifen das auch. Und sie haben auch gelernt von Europa, dass sie merkt, Europa, evangelisch-katholisch, spielt heute auch nicht mehr die Rolle. Und dann gesagt, hoppla, ist das bei uns nicht genauso. Die Leute, ich habe auch so Rusch mehrmals zitiert, den religiösen Denker, der begriffen hat, der mehrmals in den USA war und auch in Deutschland und weiß Gott wo, und der England vor allem, und der gemerkt hat, wir müssen historisch kritisch denken. Und Religion und Politik verflechten sich, und da spielt es keine Rolle. Und dass Afghanistan jetzt, da gibt es auch Schiiten, aber zufällig haben eben die Sunniten jetzt die Macht, das könnte genauso anders sein. Und Afghanistan war auch liberaler. Oder Pakistan war mal, als ich das erste Mal dort war, war es liberal. Später fundamentalistisch, dann wieder liberal. Nach dem Iran, die Präsidentschaftskandidaten. Einmal kommt ein Liberaler an die Macht und dann wieder ein Radikaler. Raisi war ein Radikaler. Oder Ahmadinejad war ein Radikaler. Khatami war ein religiös Aufgeklärter. Für ihn war auch Avicenna ein Muslim. Andere musste sagen, um Gottes Willen, wenn einer sowas sagt. Also es ist der Islam ist in sich aufgespalten in sehr verschiedene Richtungen.
Was ist der Grund, der tiefere Grund, wieso wir im 20. Jahrhundert diese Radikalisierung und Fundamentalisierung des Islam beobachten? Ist ja nicht nur im Iran passiert, das ist in Ägypten passiert, das ist in vielen Ländern passiert. Wir haben heute Stichworte Islamischer Staat, Al-Qaida und so weiter, diese Namen, die da herumgeistern. Was ist Ihrer Meinung nach der Urgrund, dass sich diese islamische Kultur im 20. Jahrhundert radikalisiert hat?
Es ist nur eine Verspätung, eine weltanschauliche Verspätung. Im Mittelalter waren wir radikaler. Als die Kreuzritter nach Jerusalem kamen, haben sie alle Juden und Muslime umgebracht. Umgekehrt, als die Muslime unter Saladin das zurückerobert haben, haben sie Juden und haben sie Muslime toleriert. Sie haben niemanden umgebracht. Das war der Unterschied damals und heute ist es umgekehrt. Heute haben wir die höhere Kultur und der Islam ist verspätet, aber er radikalisiert, er verändert sich auch. In der Türkei fing das an, mit der Säkularisierung. Nur war der Türk auch so radikal, dass er auch wieder sagte, Säkularisierung ist wichtig, Religion ist Mist. Er hat den Islam verachtet. Das war sein Fehler. Deshalb, aber Erdogan ist einer, der im Grunde den Islam wieder zur Geltung führt, aber tolerant gegenüber Juden und Christen.
Und warum hat das eigentlich nicht funktioniert, was da verschiedene Staatsführer probiert haben? Der erste war Atatürk nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Er hat gesagt, reißt den Frauen den Schleier vom Kopf, ja, hört auf, den Fes zu tragen. Wir müssen verwestlichen. Viele Führer haben sie nachgemacht. Nasser in ja, Ägypten. Ja. Wir haben den afghanischen König gehabt, der in ja, die Türkei gereist ist und ja, dann gesagt hat, wir müssen jetzt die Mädchen an die Universitäten bringen. Viele dieser islamischen Regierungen in diesen Staaten haben eigentlich versucht, ihre Länder stärker an den Westen heranzuführen, ja, unter dem Eindruck eigentlich des Zusammenbruchs dieser ganzen islamischen Weltdominanz. Und das ist überall meines Wissens gescheitert. Und ja, stattdessen haben wir eine ganz vehemente Gegenreaktion in Richtung Fundamentalismus gesehen. Warum ist eigentlich diese islamische Verwestlichung gescheitert?
Warum? Man kann auch in die USA gehen. Warum ist der Fundamentalismus dort so stark? Und Trump konnte nur durch die Hilfe fundamentalistischer Christen an die Macht kommen. Auch in Amerika hat die Krise der Religion nimmt zu, nur ist bei uns die säkulare Kultur stärker. Aber auch im Islam, Muslime sagen auch säkularisch richtig. Aber die Religion darf nicht vernachlässigt werden. Man muss säkular und religiös sein können.
Sind denn diese Reformer und diese Verwestlicher, sind die einfach zu weit gegangen, haben die versucht, quasi diesen religiösen Ländern mit der Brechstange eine säkulare Kultur aufzuzwingen? Und darum kam es zu vehementen Gegenreaktionen.
Ja, sie haben aber vom Westen gelernt, dass man als Aufklärer intolerant sein muss. Es waren die Aufklärer ja teilweise auch intolerant.
Also sie haben die Intoleranz eigentlich von den westlichen Aufklärern
natürlich
gelernt.
Genau, das ist, oder auch von den, da gibt es ja auch eine sehr, Agaceri, dieser islamische Theologe oder Historiker, der gesagt hat, das Regime ist katholisch, wenn man mit Europäern vergleicht. Wir brauchen einen islamischen Protestantismus, wir brauchen einen Martin Luther. Einen islamischen, und den haben wir nicht. Und wir müssen so weit kommen, wie Europa in der Renaissance kam. Wir brauchen eine Renaissance. Und das wird teilweise auch verstanden von Muslimen.
Das sind ja dann die Bilderstürmer gewesen, die Protestanten, die Kirchenwelt,
ja,
die Denkmäler zertrümmert
haben. Ja, im Grunde als Aufklärer waren sie auch nicht tolerant. Genauso wenig wie die katholische Kirche nicht tolerant war. Und das haben wir im Augenblick im Islam.
Wir kommen hier schnell voran, Herr Schweizer, super, also das ist ja ein grosses Thema. Wir sind schon bei Block 4 und das ist das Thema vom Schah zur Revolution. Warum hat Khomeini gewonnen? Sie haben den Iran erlebt, noch unter dem Schah. Sie haben diese SAVAK erwähnt, diese brutale Polizei, die Unterdrückung, die Härte dieses Regimes, viele Analphabeten damals im Iran und so weiter.
Noch 60%
genau.
Analphabeten.
Bei uns wurde das
70%.
Ja, genau, bei uns wurde der Schah auch kritisch gesehen, aber er war so ein pro-westlich, war quasi ein Verbündeter des Westens da im Nahen Osten. Was hat die Regierung des Schah letztlich gekillt? Was hat dir den Kopf gekostet oder was war der Urfehler, der dann diese Gesellschaft, dieses Schah-Regiment anfällig gemacht hat für einen Exponenten wie Khomeini mit seinen drastischen Auffassungen?
Ja, einfach, der Schah hat, es war nicht einmal das, seine Religionsfeindlichkeit und Gleichgültigkeit, das ist immer noch hingenommen. Aber er hat die Verarmung der Bevölkerung stark vorangetrieben. Er hat zwar eine Landreform durchgeführt, die notwendig war, aber er hat mehr die Großgrundbesitzer begünstigt und nicht die Kleinbauern. Und es sind sehr viele Kleinbauern rechtlos geblieben und dann in die Städte abgewandert. Und unterm Schah, schon unser Vorgänger, ist Teheran immer größer geworden und sehr viele Slums. Und Khomeini hat gesagt, ich wende mich an die Slumbewohner, ich erlöse euch, ich befreie euch von sozialem Elend und führe euch zurück zur Religion. Und nur wenn beides geschieht, dann wird der Iran wieder geheilt. Und er hat es versprochen, eine nicht Demokratie, sondern eine islamische Demokratie. Dabei wusste er selber auch nicht genau, was Demokratie ist. Nur die Unterdrückung des Schahs fällt weg. Und so haben es die Iraner verstanden. Und es ist eine Wahl, er hat gesagt, das Volk wählt. Das war für Fundamentalisten unmöglich, denn die Korangelehrten waren von Gott geleitet und die Machthaber. Und sie können einfach das weitergeben und das Volk weiter unterdrücken im Namen Gottes. Während Khomeini gesagt, nein, das Volk entscheidet. Und wenn das Volk gegen mich stimmt, dann trete ich ab. Das Volk hat zu 80% für ihn gestimmt.
Warum war Khomeini, der bei uns ja als quasi dieser fanatische Greis mit dem schwarzen Turban gilt. Warum war dieser Khomeini in der Wahrnehmung von Millionen von Iranern eine derart populäre
Auch
Figur?
In meiner Wahrnehmung. Es wird heute verdrängt, dass wir erst später begriffen haben, Moment mal, der unterdrückt ja genauso. Am Anfang haben wir gesagt, es kann nur besser werden. Und Khomeini war gar nicht so unsympathisch. Er war eine Person mit Ausstrahlung. Mich hat nur etwas befremdet, dass plötzlich alle Frauen Chador tragen sollten. Aber die haben, das war unter dem Schah Chador überall in Dörfern. Nur in Teheran, Isfahan hat man das ein bisschen gesehen, dass Frauen befreit waren. Aber Khomeini hat gesagt, ich bringe euch die wahre Freiheit. Und dann haben wir gesagt, wollen wir mal sehen. Es kann nur besser werden. Aber dass dann genau dasselbe wieder passiert, Khomeini hat Selbstbestimmung gefordert und hat gesagt, jetzt können die Leute endlich wieder Muslime sein. Aber wer ist kein Muslim? Er hat allerdings Juden und Christen akzeptiert. Nicht Israel, aber die Juden. Und alle haben, die Synagogen wurde alles unangetastet gelassen. Ganz anders als Saudi-Arabien. Und das war ein Fortschritt. Aber immer mehr ist dann, Khomeini hat dann plötzlich gemerkt, dass die Leute unter Herrschaft und der Demokratie etwas anderes verstanden. Und er hat dann Tausende hinrichten lassen. Und dann wurde plötzlich auch die Khomeini als Diktator gesehen. Es wurde ein Geheimdienst geschaffen, der genauso brutal war wie der unter dem Schah. Und was ist? Und dann natürlich der Nachfolger. Khomeini hat als Nachfolger den Montasseri gewählt, der liberaler war als er.
Hat er das absichtlich gemacht? Also ja, war ihm das klar? Quasi, da hat er sich als Revolutionsgründer der Harte, aber er wollte den Iran in eine liberalere Zukunft dann führen?
Er hat gesagt, was ich unter Demokratie verstehe, ich Khomeini, verstehe das Volk nicht. Aber er wählt jetzt einen Nachfolger, der das vielleicht besser macht. Und hat im Grunde den Montasseri gewählt. Aber was hat Montasseri gemacht als Demokrat? Er hat die Massenhinrichtung kritisiert und dass es nur ein Parteiensystem gibt. Meinungen müssen ausgetauscht werden. Und er sagt, Meinungen schon, aber nur richtige Meinungen, Khomeini. Und dann wurde Montasseri abgesetzt und er hat einen Nachfolger gewählt, den Khamenei, der ein wendiger Politiker war, der es mit den Fortschrittlichen konnte und mit den Radikalen. Und immer wenn es hart auf hart ging, hat er sich für die Radikalen entschieden. Aber Khamenei war kein Radikaler, kein Rechtsradikaler, sondern er ging mal so und mal so. Man weiß nie, was er eigentlich wirklich war.
Und was ist Ihrer Meinung nach letztlich, wenn man da Khomeini einordnet in die Gestalten des 20. Jahrhunderts, da die großen Politiker und Religionsanführer, was würden Sie sagen, ist die Essenz, was muss man über Khomeini verstehen? Und was ist vielleicht auch das größte Missverständnis, das bei uns über Khomeini kursiert?
Man kann Khomeini einen historischen Vergleich ziehen. Er ist mit einem Reformer zu vergleichen aus dem Mittelalter, Spätmittelalter, Savonarola in Florenz, der eine streng religiöse Reform gegen die Gottlosigkeit durchführte. Auch soziale Gerechtigkeit, das dann auch nicht funktioniert hat, weil nur einige wieder das zu ihrem eigenen Fortschritt benutzt haben, korrupt und so weiter. Auch Savonarola selber war nicht korrupt, aber seine Anhänger teilweise. Und das ist bei Khomeini genauso passiert. Khomeini war einer, der nicht in unsere Moderne passte, auch gar nicht modern sein wollte. Er wollte sozial gerecht sein, er wollte Religion in ihren Ursprüngen auch Fundament aufs Fundament zurückführen. Und das Fundament war gut, so wie er es interpretiert hat. Aber schon unter Khomeini hat es sehr viele Ayatollahs gegeben, die korrupt waren.
Mhm. Aber würden Sie ihn eigentlich als einen finsteren Tyrannen bezeichnen am Ende des Tages oder wird man ihm damit nicht gerecht?
Einen gerechten Tyrannen, um es mal zynisch zu sagen, der im Grunde sich überhaupt nicht als Tyrann gesehen hat, sondern das Volk versteht ihn nicht. Und es hat in manchen Beziehungen, er wurde ja das Amt des Ministerpräsidenten eingeführt, des Staatspräsidenten. Und da gab es lauter Leute, die liberaler waren als Khomeini. Rafsanjani hat sehr wendig zwischen konservativ und progressiv. Und Khatami war eher progressiv, auch Avicenna und alles, die Mystiker akzeptiert. Und Khomeini hat frei wählen lassen. Es ist immer wieder passiert, dass in der Demokratie gegen den Willen der religiösen Regierung.
Eben, das ist ja eigentlich für mich das Interessante, jetzt als nicht mit großen Kenntnissen zur iranischen Geschichte ausgestattet oder zu Khomeini, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, dass dieser Khomeini tatsächlich eine Wahl hat durchführen lassen. Ich glaube, 82% haben dann für ihn gestimmt. Aber er ist das Risiko eingegangen und später hat es ja auch andere Entscheidungen gegeben. Hat er letztlich an die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie geglaubt? Oder war das sozusagen nur ein Manöver, ein machiavellistisches Manöver einer Wahl, von der er glaubt, er würde sie sowieso gewinnen?
Nein, es war so, zum Beispiel der Kalif Ali als Nachfolger von Mohammed wurde auch frei gewählt. Es war das islamische Prinzip, war ja am Anfang die freie Wahl, die Nachfolger Mohammeds wurden gewählt. Und darum ist nur die Wahl wurde angefochten. Kalif Ali wurde noch gewählt, aber der Nachfolger, sein Sohn, der Hussein, da hat es dann schon Gegenbewegungen gegeben, die gesagt haben, nein, wir haben die Wahlen gewonnen. Da gab es den Streit und dann ist durch Krieg entschieden worden, den Hussein verloren hat. Aber im Grunde hat der Khomeini gesagt, Islam ist eine Religion der Wahl, wir wählen die Nachfolger. Und zwar hat das Volk gewählt. Und da hat es dann innerhalb der islamischen Theokratie im Iran Ayatollahs gegeben, die hat gesagt, das Volk soll nicht wählen. Denn wir, die Ayatollahs, sind von Gott erwählt, wir haben die Erleuchtung, wir brauchen das Volk nicht. Volkswahl führt nur in die Irre. Khatami war ein Irrtum. Der war zu atheistisch.
Wenn Sie Khomeini vergleichen mit amerikanischen Fernsehpredigern, die Sie erlebt haben in den USA, wo sind Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?
Die Unterschiede sehe ich nicht so groß, es sind mehr die Gemeinsamkeiten da. Auch die amerikanischen Prediger und die amerikanischen Fundamentalisten, sie sind sozial oft gut organisiert. Sie helfen oft den Minderbemittelten, was die säkularen Regierungen versäumt haben. Und das macht Khomeini auch. Aber wehe, man schert dann aus der Reihe. Man versteht das Christentum nicht so oder den Islam nicht so, wie es der Führer befiehlt. Dann taucht sie
Bist du weg?
Und das hat sich ja auch bei den Nachfolgern gezeigt. Es wurde manchmal ein liberaler Präsident gewählt, das Volk dagegen. Und dann wurde aber auch wieder ein Radikaler gewählt, wie Ahmadinejad, weil die Säkularen enttäuscht haben.
Ja.
Weil sie wurden durch den islamischen Wächterrat immer gehindert, dass sie ihre Reformen durchbringen. Das Verhängnis war, dass der religiöse Führer, der Khomeini oder Khamenei, danach, wenn er sein Veto eingelegt hat, gilt ein fortschrittliches Gesetz nicht.
Wer ist denn eigentlich der Chef im Iran? Sie haben so diese Gremien angesprochen. Es gibt ja den obersten religiösen Führer. Wir kommen auch auf die Gegenwart noch zu sprechen. Das war ja Khamenei bis vor kurzem. Jetzt ist sein Sohn, wo man nicht weiß, was er macht. Aber wir haben diese Autorität. Dann haben wir diesen ominösen Wächterrat. Dann haben wir diese Revolutionsgarden, diesen Staat im Staat, der, glaube ich, auch die Wirtschaft kontrolliert. Und dann haben wir die gewählte Regierung. Wer hat jetzt eigentlich in diesem Gebilde das Sagen?
Ja, es gibt freie Wahlen, die aber letzten Endes dann immer mehr manipuliert wurden. Wenn die Konservativen gewonnen haben, ist Ahmadinejad kam durch Manipulation an die Macht.
Weil sie quasi alle anderen liberalen Gegenkandidaten haben sie dann schon, also hat dieser Wächterrat schon aussortiert, die durften sich dann gar nicht zur Wahl stellen.
Ich habe auf einem Vortrag in Trier über die Wahlfälschung von Ahmadinejad und hinsaßen lauter Iraner und haben mitgetippt und gesagt, man merkt, dass sie Europäer sind, sie kennen den Iran gar nicht. Ahmadinejad hat die Wahl gerecht gewonnen.
Was interessant ist, um etwas das innere Gefüge dieser Gesellschaft, dieses Staates zu verstehen, sie waren öfters dort, viele dieser religiösen Autoritäten sind auch bestens ausgebildete Naturwissenschaftler. Der von Ihnen angesprochene Ahmadinejad ist ein Bauingenieur. Also die haben sich da nicht irgendwelchem Obskurantismus verschrieben oder den Laien Koranstudien.
War ein fähiger Bürgermeister.
Ja, das ist eine Mischung aus Pragmatiker, Macher, bestens ausgebildet, sogar noch naturwissenschaftlich und trotzdem dann diese ganz heftige Interpretation, wenn man so will, der Religion. Wie geht das zusammen?
Das geht schon zusammen. In der Naturwissenschaft gibt es auch eindeutig, es ist eins ist zwei. Niemand würde ihm widersprechen. Und so ist halt in der Religion auch, in der Geistesgeschichte. Und das ist der große Irrtum. Dass man im Grunde Diskussion über verschiedene Standpunkte, bei der Religion gibt es nicht zwei verschiedene Standpunkte. Der eine ist richtig, der andere ist falsch. Und das ist das Gefährliche. Mein Großvater war auch so ein Typ, der Naturwissenschaft sehr geschätzt hat, aber Religion gibt's nur einen, er war Fundamentalist, gibt's nur einen Standpunkt. Ja. Und alles andere ist falsch, ist gottlos. Und auch ich war natürlich aus seiner Sicht gottlos. Nicht?
Das hat konnte koexistieren.
Ja.
Schauen wir uns mal die innere Entwicklung im Rahmen unseres Gesprächskapitels 5 an, die innere Entwicklung etwas der Republik. Sie schreiben in Ihrem Buch eben unter dem Schah sehr hohe Analphabetenrate. Ja. Und das ist dann unter den Mullahs gehoben worden. Viel besser ausgebildete Frauen auch, in unterschiedlichen Bereichen. Ja. Was ist die Auswirkung dieser Bildungserfolge für die Theokratie? Ist das sozusagen, haben die damit die Zündschnur ans eigene System gelegt oder wie interpretieren Sie das?
Vor allem, es gibt immer mehr Muslime, die sagen, wir müssen historisch kritisch unsere Vergangenheit überdenken.
Was aber den Mullahs nicht passen kann,
nein,
oder?
Sie haben gesagt, wir brauchen fähige Ärzte, Mediziner, wir brauchen Chemiker, Physiker und so weiter, Bauingenieure. Dass auch die Religion, die Geistesgeschichte damit revolutioniert wird, das haben sie nicht vorausgesehen.
Und trotzdem ist diese Regierung an der Macht geblieben, von der ja viele glaubten, die könnten sich gar nicht so lange behaupten. Das ist ein Sprung ins Mittelalter sozusagen, in diese Orthodoxie. Das kann doch nicht koexistieren in einem so modernen, klugen Land. Aber warum können sich die dann immer noch halten?
Es sind höchstens noch 20%. Aber die Machtstruktur des Staates kann morgen zusammenbrechen.
Ist das Gewalt auf tönernen Füßen?
Ja. Also ich rechne immer damit, dass es bald zusammenbricht. Und ich werde es wahrscheinlich in einem meiner nächsten Bücher beschreiben können. Damit bin ich überzeugt. Aber ich war auch völlig überrascht, dass die Sowjetunion zusammenbrach und der Kommunismus in der herrschaftlichen Form, in der diktatorischen Form plötzlich gestorben war. Das ging. Ich habe gesagt, es ist auf Abruf. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Und so ist es auch beim Iran. Das Regime ist im Grunde, hat nichts mehr zu bieten. Und auch jetzt, dass nachdem der Khamenei getötet wurde, der Nachfolger, der Sohn ist, der völlig unfähig ist, Verbindungen zu machen, der im Grunde sehr radikal ist, das ist ein Armutszeugnis des Regimes. Mhm. Und das wird den Zerfall des Regimes beschleunigen.
Sie haben das Beispiel Khatami schon ein paar Mal erwähnt. Dieser Hoffnungsträger, ich glaube 1997 erstmals
bis 2005, gewählt.
Genau. Und ist dann nachher, diese Wahlfälschung von Ahmadinejad, kam dann sozusagen die Gegenreaktion wieder. Und in der Wahl von Khatami gegen die Empfehlung der religiösen Staatsführung ist ja quasi ein Bruch sichtbar geworden. Ja. Ja. Ein Bruch zwischen der Theokratie, zwischen dem Gottesstaat und der Republik. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass das geht nicht zusammen. Die liegen miteinander irgendwie im Krieg, weil Khatami durfte dann gar nicht mehr erwähnt werden. Ja. Warum konnte dieser Bruch zwischen Republik und...
So ein richtiger Bruch war es gar nicht. Viele der Gegner haben nicht die Theokratie abgelehnt, sondern den Missbrauch der Theokratie. Die enge Verbindung zwischen Islam und Macht, Khatami war ja keiner, der die Theokratie abgelehnt hat. Sondern er hat nur gesagt, es müssen innerhalb der Theokratie müssen verschiedene Meinungen möglich sein.
Aber ist das nicht ein fundamentales Missverständnis, wenn du einen Gottesstaat machst, der auf der einzigen absoluten Wahrheit des Gotteswortes beruht, dann hast du ja notwendigerweise ein total intolerantes, nicht pluralistisches Regime.
Ja, das war eben nicht so. Denn Khatami war ja auch ein Anhänger von Khomeini. Oder wenn man auch an Basagan denkt, oder Banisadr, das waren alles Anhänger von Khomeini, die sogar in Frankreich mit ihm waren und gemeinsam zurückgekehrt sind. Und die Basagan ist innerhalb von 3 Wochen entmachtet worden, weil er mehrere Parteien, er sagt, Partei Gottes gibt es nicht. Und es ist von Menschen gemacht. Und der Islam, es sind sehr viele. Und der Soros, der religiöse Denker, der Chefideologe war, hat im Anfang gesagt, Es ist im Grunde, Religion kommt von Gott und nur sie wird verschieden interpretiert und deshalb gibt es verschiedene Meinungen. Und am Ende hat er gesagt, nein, auch die Religion wird von Menschen gemacht. Auch der Islam hat sich entwickelt und es ist nicht klar, was eigentlich Islam ist. Und er musste am Ende emigrieren und lebt heute in den USA. Und er sagt heute, die Religion ist im Grunde von Menschen gemacht und nicht von Gott. Es gibt Gott, aber er ist nicht so leicht zu fassen. Und das war ein Todesurteil für ihn, allerdings in den USA.
Sie haben geschrieben in Ihrem Buch 2024 das Attentat von Kerman,
ja,
und die Krise, die darin letztlich zum Ausdruck kam, Konturen sozusagen, Ausgang ungewiss. Heute sind wir wieder 2,5 Jahre weiter. Würden Sie die innenpolitische Lage heute im Iran beschreiben, in diesem Mächtegerangel, in diesem Instanzengerangel?
Es ist manches geschehen, sozial besser geworden, aber es ist ein neues Elend wieder da und viele Leute sind so arm wie vorher. Und vor allem jetzt durch die Sanktionen ist es ist vor der Explosion und es könnte das Regime vor allem gestürzt werden, weil die Leute wieder so arm sind wie zur Zeit des Schahs.
In Ihrem Weltwoche-Aufsatz, ja, den Sie bei uns geschrieben haben, Juli 2025, ja, mit dem Titel Geburt und Tod einer islamischen Demokratie, steht der Satz: Ein Sturz steht nicht unmittelbar bevor, das Militär ist noch stark. 7 Wochen später sind dann die Luftschläge gekommen. Jetzt haben wir diese militärische Aktion gesehen, der Amerikaner, der Israeli, mit diesen Tötungen, Liquidierungen eigentlich der Staatsführung, eine unglaubliche Vehemenz, mit der man da eingefahren ist. Müssten Sie diesen Satz heute noch einmal neu schreiben, dass eben, nein, ein Sturz nicht unmittelbar bevorsteht? Nein. Oder im Gegenteil?
Im Gegenteil. Es ist im Grunde so, was wahrscheinlich sich ändern wird, dass es einen Religionsführer in dem Sinn wie Khamenei nicht mehr geben kann. Der Sohn Mojtaba Kennedy hat nicht das Format des Vaters und nicht die Fähigkeit, und er kann auch, er reagiert gar nicht. Man weiß nicht, ob er tot ist oder ob er schwer verletzt ist, man weiß es nicht. Aber die Revolutionsgarden sind ungeheuer stark und sie können die Macht noch länger ausüben. Aber das Regime ist ideologisch ausgehöhlt.
Heißt das, dass wir im Iran gar nicht mehr diesen Gottesstaat von Khomeini haben, sondern eine Militärdiktatur,
ja,
heute?
Genau das. Was natürlich auch sehr religiös ist. Die Revolutionsgarden sind sehr religiös, aber auf eine sehr verengte Weise, dass rund 80% der Bevölkerung dagegen ist und es ablehnt. Und es ist nur noch die Frage, bis auch die Revolutionsgarde militärisch zerfällt. Auch der Schah hatte ein sehr starkes Militär. Plötzlich hat das Militär den Schah nicht mehr gestürzt und das Militär war in sich uneinig. Und wenn das bei den Revolutionsgarden passiert, dann ist es zu Ende.
Aus Sicht von Israel ist ja der Grund für diesen Krieg, also Sie korrigieren mich, dass man nach dem Attentat der Hamas im Oktober 23 verschiedene Kriege geführt hat. Es ist gelungen, die Hamas-Führung zu schwächen. Wir haben einen Regimewechsel in Syrien gesehen, da ist eine Bedrohung weggefallen. Wir haben gesehen, dass die Israeli mit dieser verrückten Aktion, da mit den Handys bei der Hisbollah, also quasi ganz brutal dort zugeschlagen haben. Und Unterstützer im Rückraum dieser verschiedenen Bewegungen gegen Israel war ja immer der Iran. Und die Israeli sagen, jetzt packen wir die Chance, jetzt gehen wir auf Iran los, weil die Iraner wollen unseren Staat auslöschen. Was steckt eigentlich da dahinter? Mir scheint das völlig absurd zu sein. Ich meine, Iran hat ja gar keine gemeinsamen Grenzen mit Israel. Warum immer wieder diese Drohung, das zionistische Gebilde zu zerstören? Nicht gegen die Juden, Sie haben das gesagt, bei Khomeini, aber Israel muss weg. Das ist ein kolonialistischer Fremdkörper, ja, ja, der hat da nichts zu suchen. Wir wollen in die heiligen Tempel zurück. Jerusalem muss uns gehören. Was ist der Kern dieser iranisch israelischen Todfeindschaft.
Das war früher so, auch die Kreuzzüge, die da nach Israel, ins Heilige Land gekommen sind, man wollte das Heilige Land zurückerobern, was auch nicht geklappt hat, die einfach gesagt haben, solange Israel wieder, solange Jerusalem wieder christlich war, war es ein Fremdkörper. Nur Sultan Saladin hat es geschafft, Jerusalem zurückzuerobern und es blieb. Und alles, was danach kam, es ist ja wirklich wahr, Israel wurde eigentlich nur durch die Fremdherrschaft der USA.
Der Engländer zuerst noch.
Und der Engländer möglich. Und die sagen, das ist im Grunde, muss nicht sein. Aber die Feindschaft der Iran hat, das ist mehr Ideologie. Man muss antizionistisch sein. Aber ob Israel weiter besteht oder nicht, hat für Iran, hat für Syrien Folgen, oder? Für Jordanien und so weiter. Aber
warum misst der Iran diesem Thema oder die Regierung im Iran diesem Thema diese Bedeutung zu?
Alle Fundamentalisten müssen gegen Israel sein, weil das im Grunde eine westliche Schöpfung ist. Und Israel gilt auch als gottlos, weil sehr viele, obwohl ja die israelische Regierung genauso Fundamentalismus hat. Oder der Amerikaner sagt, Iran ist ein Reich des Bösen. Und die Iraner sagen, USA ist ein Reich des Bösen. Die ähneln sich so.
Der große Satan und der kleine Satan.
Ja, diese Sachen. Und das, aber es spielt faktisch keine Rolle.
Glauben die dann an diese, glauben sie an das wirklich, diese iranischen Eliten? Oder ist das eher ein Machtinstrument, um in der arabischen Welt auch zu punkten, weil die Iraner bei den Arabern ja auch Rivalitäten haben? Ist das eher instrumentell, dieser Israel-Hass, oder ist das eine tiefe Glaubensüberzeugung?
Solange es nützt, ja. Es ist auch so, was ich, das Regime kann zusammenbrechen, aber es ist nicht sicher, dass dann eine Demokratie folgt.
Aber kann es einen Kompromiss zwischen Iran und Israel geben, dass die Iraner sagen,
aber ja.
Okay,
aber ja.
Wir lassen euch leben,
aber ja.
Machen wir Frieden, arbeiten wir zusammen
wirtschaftlich. Denken Sie an Arafat. Ein unversöhnlicher Israel-Feind und plötzlich hat er mit Israel Frieden geschlossen.
Und Rabin auch?
Rabin, ich meine, die Israelis haben immer gesagt, Frieden mit Arabern, das nützt uns. Aber umgekehrt, die Araber haben gesagt, nein. Und selbst die Fundamentalisten, auch Arafat, hat gesagt, wir machen Frieden, es bringt mehr.
Aber das ist doch ich frage mich immer, ist das nicht ein unlösbarer Konflikt dort, weil es letztlich ein biblischer Konflikt ist? Es stehen sich die arabischen und die islamischen und die jüdischen Glaubensüberzeugungen gegenüber und man streitet im Grunde um die gleichen Quadratmeter da der Tempelanlagen und wer ist jetzt da die Nummer 1 Religion, wer ist jetzt da näher beim lieben Gott, ist das?
Für die Muslime ist selbstverständlich, auch für die Iraner, es gibt überall Synagogen, sie haben nichts gegen Juden. Wenn man mit Iranern redet, nichts gegen Juden, aber gegen Israel. Weil Israel eine Gründung der USA ist, so wird es gesehen, des westlichen Imperialismus. Ganz falsch ist es nicht. Aber der Arafat hat dann gesehen, dass es sehr viel Nutzen für die Araber bringen kann, wenn sie mit Israel Frieden schließen. Die Israelis können viel mehr Bewässerungstheologie, Technologie entwickeln. Warum soll man das nicht machen? Und er hat die Bedenken über Bord geworfen. Arafat war nicht sehr religiös, aber sehr viele Israelis sind es auch nicht.
Also kann es einen Kompromiss geben, ja, glauben Sie?
Ja, natürlich kann das.
Nicht zur ewigen Feindschaft.
Nein, das ist, solange es nützlich ist, die Feindschaft, ja.
Schauen wir den Krieg jetzt an im Iran. Da sind ja die Amerikaner reingegangen, die Israeli. Und jetzt haben wir immer noch Krieg, Waffenstillstand, der dann wieder gebrochen wird und so weiter. Die Sache ist unaufgelöst. Was haben die Iraner in diesem Krieg, in diesen Monaten, über sich selber gelernt? Und was hat der Westen mit Blick auf Iran komplett übersehen in diesem Konflikt?
Naja, Trump hat geglaubt, wenn er den islamischen Führer auslöscht, den Religionsführer Khamenei, dann bricht das ganze Regime zusammen. Es ist sehr schwach, aber die Revolutionsgarden hat übersehen, die Macht liegt ja immer mehr bei den Revolutionsgarden. Und der Mujtaba Khamenei, der selber aus den Revolutionsgarden kommt, wird er höchstens ein schwacher Führer sein. Die eigentlichen Führer, jetzt wissen wir noch gar nicht, wer da kommt.
Wenn das Ganze mal zusammenstürzt, also dieses, wie auch immer noch, geartete Mullah- oder Theokratenregime, ja, was kommt eigentlich als nächstes? Was ist dann die nächste Etappe? Eben die Militärdiktatur oder was ganz anderes?
Wenn man das wüsste, wenn jemand sagt Demokratie, sage ich nein. Aber wenn man sagt eine islamische Diktatur, weiß ich nicht. Es kann auch wieder eine säkulare Diktatur werden. Aber es hat fast auch in Ägypten hat es immer wieder Umstürze gegeben. Die Religion wurde nie ganz beseitigt und das Säkulare nie ganz hergerichtet. Was wir heute in Ägypten haben, ist auch so eine Sache. Und man kann nie genau sagen, was kommt. Aber eines glaube ich schon zu sagen, Verwestigung wird, also Demokratie im westlichen Sinne, wird es nicht so bald geben. Da fehlen die sozialen Voraussetzungen. Auch wenn der Iran zusammenbricht, Demokratie in dem Sinn kann es nicht so bald geben.
Khatami, der liberale Exponent, war zu Beginn der 2000er Jahre ja da der Präsident. Und gleichzeitig hat ja George W. Bush, der amerikanische Präsident, diese Parole ausgegeben, die Achse des Bösen, die Axis of Evil.
Ja,
und
ja,
da gehörte der Iran dazu. Und Bush hat ja das formuliert in einer Zeit, als eigentlich Khatami die Hand ausstreckte und quasi wieder mit dem Westen zusammenarbeiten.
Es war der Fehler der amerikanischen Politik. Ich meine, er hätte Khamenei als Feind sehen können und hätte die auseinanderdividieren können.
Ja.
Das wurde nicht gemacht. Es wurde alles unter Achse des Bösen gesehen.
Verpasste Chance.
Und der Iran umgekehrt auch. Amerika kann man auch auseinanderdividieren. Nur ist der Iran der kleinere Staat. Die Großmacht USA hätte die Chance gehabt und hat die Chance versäumt.
Was wäre Ihr Rat an heutige westliche Politiker, auch an die amerikanischen Politiker? Wie soll man diesem Iran begegnen? Was muss man machen, um da eben vielleicht diesen Geist von Khatami wieder zu reaktivieren?
Vor allem nicht versuchen, durch ausländische Einsätze den Zerfall beschleunigen. Das hat man jetzt gesehen. Den Propagandakrieg hat USA verloren durch Trump. Der oberste religiöse Führer war ausgelöscht und es geht weiter. Also so geht es nicht.
Aber ist die Regierung im Iran, ist dieser Machtapparat geschwächt oder pfeift er noch mehr jetzt aus dem letzten Loch?
Aus dem letzten Loch. Also sozial geht es immer mehr abwärts und man muss nur abwarten, aber der Widerstand muss aus dem Volk kommen. Man muss das Volk unterstützen.
Und diese Reformer, das hätte eine Chance, also da gäbe es...
Nur die Reformer. Aber im Augenblick, es geht nicht so schnell.
Man liest im Internet zum Teil Nachrichten, Zahlen, man kommt nicht so recht raus. Soll ja da am Anfang Jahr massive Hinrichtungen und Massakrierungen gegeben haben gegen Aufständische, Zehntausende von Toten. Ja. Ist das so? Ist das schon so? Da spielen und, die Iraner dann herunter, also die Regierungsleute sagen, nein, das seien alles bewaffnete Agenten aus dem Ausland gewesen. Stimmt so nicht.
War auch in der Sowjetunion so. Alle Kritik, die an der Sowjetunion waren, waren ausländische Agenten und durch den Westen geschürt. Das ist bei jeder Diktatur so der Fall. Es sind immer ausländische Einflüsse, es ist keine eigene Krise. Das ist jetzt im Islam genauso.
Welche Regierung ist eigentlich intoleranter am Ende des Tages heute? Die iranische oder die saudi-arabische?
Die saudi-arabische ist viel. In Saudi-Arabien gibt es keine einzige Kirche, keine einzige Synagoge und auch keine einzige Wahl. Und Frauen durften erst seit einigen Jahren Auto fahren. Das ist schon gar nicht so lange her.
Das heißt, die Rhetorik der Amerikaner, eigentlich wie immer schon, jawohl, wir müssen da den Leuten helfen, die Freiheit bringen, das ist eigentlich pure Heuchelei.
Das ist pure Heuchelei. Und Israel entwickelt sich ja im Augenblick auch schlecht, weil die Regierung Netanyahu mit Fundamentalisten zusammenarbeitet. Und die wollen ein großes Israel. Marschieren im Libanon ein und in Jordanien, wenn sie möchten das auswerten. Das ist eigentlich jüdisches Land. Und das ist fatal.
Ja, fatal, aber eben auch nachvollziehbar von dem Hintergrund, dass ja die Israeli immer gesagt haben, Land für Frieden. Also sie haben Land zurückgegeben und wollten den Frieden. Sie haben das Land gegeben, Sinai. Sie sind zum Teil auch im Westjordanland aus einzelnen Gebieten gegangen. Sie haben den Gazastreifen geräumt. Aber letztlich hat es doch nie Frieden gegeben. Und jetzt kommt halt auch da, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, eine Retourkutsche. Jetzt kommen die Fundamentalisten und sagen, wir wollen Land. Das gibt Frieden. Wir geben kein Land mehr ab.
Jetzt machen wir es.
Ich habe auf beiden Seiten die Entwicklung. Es ist ja das Fatale, dass Israel sich das Klischee der Israel-Feindschaft hat, das ist die Wahrheit. Denn Ben-Gvir, der ja im Grunde sagt die aber raus, und ich habe es damals, als ich in Israel war, erlebt, dass Israelis, radikale Israelis gesagt hat, die Aber sind keine richtigen Menschen, keine Kultur. Und umgekehrt haben die Araber gesagt, die Israelis sind keine richtigen Menschen.
Sie sind jetzt 86 Jahre alt. Seit 1964 bereisen Sie den Iran. Gibt es da eigentlich auch einen Irrtum, den Sie mal in der Beurteilung dieses Landes korrigieren mussten?
Ja, ich habe nicht geglaubt damals, dass es einen fundamentalistischen Islam geben könnte, dass er siegen könnte. Ich dachte, es könnte eine säkulare Diktatur geben. So weiter. Dass die andere, die religiöse Richtung so stark wird, das habe ich aber gemerkt. Und in allen anderen Staaten, auch Syrien, ich bin auch mehrmals in Syrien gewesen, das ist im Grunde ein Staat, der jetzt, habe ich als Einheit gesehen, er ist aber zerfallen in ein Schiitistan, in ein Sunnitistan, in ein Christentum, in ein Alevitentum. Es zerfällt in verschiedene Regionen. Und dass das wieder eine Einheit wird, ist nicht so klar.
Ich habe in Afghanistan mit verschiedenen Exponenten einerseits der Regierung gesprochen, aber auch mit Afghanen, zum Beispiel einem Exil-Afghanen, der in der Schweiz lebt, aus einer bedeutenden Familie, ist immer noch ab und zu einige Monate pro Jahr in Afghanistan, ausgebildet an der Hochschule St. Gallen in der Schweiz. In der Schweiz aufgewachsen, mehr oder weniger seit 1970. Sein Vater war ein berühmter Verfassungsautor, Verfassungsjurist in der Monarchie. Und er hat mir gesagt, ist jetzt auch über 70, hat gesagt, die Taliban, die ja im Westen als finstere Fundamentalisten gelten, seien aus seiner Sicht, und er habe die 70er Jahre in Afghanistan erlebt, eigentlich die beste Hoffnung, dass dieses Land jetzt wieder zusammenwächst nach diesen langen Kriegen, und das werde auch reformerisch in die richtige Richtung gehen. Also dieser Afghane hat mir so mit Überzeugung gesagt, nein, auch das, was wir da oder was ihr da im Westen für das Herz der Finsternis, des Fundamentalismus, das ist reformfähig. Ist das so? Glauben Sie an das? Oder werden diese Regierungen immer noch radikaler und noch fundamentalistischer?
Ich habe Afghanen in Österreich kennengelernt. Und die sind aus Afghanistan geflohen. Aber nicht wegen den Taliban, sondern wegen Familienfäden. Die haben die Angst gehabt, die feindliche Familie bringt sie um, also die Großfamilie. Das sind auf der Basis 7000 Leute und so. Und sie sind nicht von den Taliban geflohen. Die Taliban waren das kleinere Übel. Die haben Stabilität gebracht. Stabilität, und das stimmt, das haben sie gebracht.
Das ist mir auch erzählt worden, dass zum Teil auch gewisse so Stammespraktiken,
ja, natürlich,
dass die verboten worden seien unter den Taliban. Und ja, das bestätigen also auch Leute, die für Hilfswerke arbeiten, die sagen, das ist einfach nur Regierungspropaganda.
Und das gibt den, warum haben die Taliban plötzlich wieder ganz Afghanistan erobern können?
Was mir unheimlich ist an diesem iranischen Regime, ist dieser antiwestliche, diese Einstellung, dieser geradezu Hass auf den Westen. Ist das ein Klischee, ist das ein Vorurteil oder ist das wirklich in diesem Land vorhanden?
Die Frage, was man unter Hass auf den Westen versteht, der Imperialismus wird verachtet. Mhm. Taliban war kein Verächter des Westens. Nicht Taliban, Khatami.
Ja.
Und die ganzen liberalen Reformer haben sehr viel aus dem Westen gelernt, übernommen an Demokratie. Auch der Begriff Republik ist ein westlicher Begriff, den hat Khomeini eingeführt. Aus dem Westen übernommen, bewusst. Und da gibt es andere Leute, die sagen, das ist Verwestlichung, das muss zurückgewiesen werden.
Ist diese liberale Bewegung im Iran gestärkt oder geschwächt worden durch die amerikanisch-israelischen Angriffe?
Nicht unbedingt. Es ist nicht so klar, aber es gibt sehr viele Iraner, die sagen, es hat im Grunde die Amerikaner durch ihre falsche imperialistische Politik lehrt uns erst, was eigentlich Demokratie sein soll.
Werden die Iraner eine Atombombe bauen? Glauben Sie nicht? Ich habe mit dem früheren Außenminister von Iran kürzlich ein Interview gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wenn ihr so friedliche Absichten habt, wieso reichert ihr Uran an? Und da hat er mir gesagt, relativ scharfen Tonfall, ja, was ist der Grund, warum Staaten eine Atomwaffe haben? Fragte mich. Dann habe ich gesagt, ja, Selbstverteidigung. Hätte vielleicht noch hinzufügen können, Einschüchterung von anderen. Dann hat er gesagt, Selbstverteidigung. Wollen Sie behaupten, dass wir nicht das Recht haben, uns selber zu verteidigen? Und ich habe das so verstanden, und das habe mir dieser frühere Verteidigungsminister Ali Bagheri damit eigentlich verraten, dass selbstverständlich eigentlich in der Logik dieser Regierung die Atombombe
die kommen müsse. Die Iraner sagen, die sie reichern Uran an, aber nicht für eine Atombombe, sondern zur friedlichen Nutzung.
Aber für das ist es viel zu stark angereichert, 60-70%.
Ja, weil der Westen oft auch sehr in seiner Haltung oft mal so, mal gick und mal gack. Und dann sagen die Iraner, wir reichern weiter an, aber eine Atombombe, gegen wen sollen sie einsetzen? Gegen Israel. Wenn sie auf Israel eine Bombe werfen, sind auch die Araber teilweise getroffen. Das ist völlig irrsinnig. Und man kann sich so nicht verteidigen. Man kann sich konventionell verteidigen. Und man sieht dann den Amerikanern jetzt, die gegen den Iran Krieg führen, ohne Atombombe, die Amerikaner kommen gar nicht weiter. Sie haben kaum Erfolg. Das ist auch in Vietnam, da hat man keine Atombombe gebraucht, um zu zeigen, dass die Iraner als kleiner Staat stärker sind als die USA. Die USA hätten eine Atombombe dort werfen müssen, aber die Folgen werden... Na, und bei Iran, das klappt nicht. Also Atombombe ist es mehr. Man kann glauben, dass sie die Urananreicherung brauchen, weil im Grunde das die billigste Art ist, um Fortschritt zu erzeugen. Also das mit der Atombombe ist eher vom Westen hochgespielt.
Propaganda.
Ja.
Wir haben begonnen das Gespräch mit einem Bild, das Sie haben, wenn man das Wort Iran hört, aus Ihrem reichen Erinnerungskatalog gewissermaßen. Zum Abschluss noch mal ein Bild. Was würden Sie einem Schweizer oder einem deutschen Österreicher, der jetzt unsere Sendung gesehen hat, raten? Was ist das wichtigste Bild, das man vor Augen haben muss, wenn man eine Schlagzeile liest über Iran, jetzt dieser Tage in Zukunft, da wird irgendetwas geschrieben, nicht über die Mullahs, was auch immer, die entsprechenden Schlagzeilen. Was würden Sie sagen, was ist das ganz Wesentliche, was man einfach nie aus dem Auge verlieren darf, wenn man die heutigen Schlagzeilen über dieses Land liest, um vielleicht auch zwischen den Schlagzeilen eine tiefere Wahrheit zu erkennen über dieses Land?
Der Iran entwickelt sich in eine Richtung, wo man nicht genau wissen, was die fundamentalistische Seite wird starr, und aber auch es gibt so viele Gegner, die zwar nicht unbedingt demokratisch denken, aber dieses Regime, die starre Diktatur ablehnen. Also ich sehe da eher auf die Dauer eher Hoffnung. Das fundamentalistische Regime wird zerbröckeln. Das ist also in der starren Form, wie auch in Russland. Das sowjetische Regime ist zerbröckelt und dann kam Putin. Und da dachte man, hoppla, wird alles besser. Wirklich Prophet spielen kann ich nicht, aber ich glaube, es kann im Augenblick nur besser werden. Und es geht auch in die Richtung, es müssen nur die Revolutionsgarden müssen ihre Macht verlieren. Aber je mehr der Iran in wirtschaftliche Nöte kommt, und das ist, umso mehr wird auch die Revolutionsgarde ihre Basis verlieren. Und das könnte in den nächsten Jahren sein. Vielleicht erlebe ich es noch. Oder wir erleben es noch.
Dann nochmal eine Iran-Reise für die Fortsetzung des Buchs, dass dann die 1000-Seiten-Grenze überschreitet wird.
Mit dem Buch könnte ich nicht mehr einreisen im Augenblick. Das wäre gefährlich.
Aha.
Das wäre gefährlich. Aber das kann bald wieder anders sein. Dass wieder möglich ist. Es kann sich eine Demokratie schon entwickeln, aber dass eine wirtschaftliche Entwicklung, das ist eben eine Entwicklungshilfe, ist dringend notwendig. Aber die Iraner sind ein hochgebildetes Volk und heute großteils gegen das Regime. Also da ist schon möglich, dass da sehr bald etwas passieren kann, auch mit der Revolutionsgarde. Dass die plötzlich das Militär unter dem Schah war sehr stark, die stärkste Armee im Nahen Osten, und plötzlich hat sie aufgehört zu existieren.
Führen Sie die Befehle nicht mehr aus.
Ja.
Herr Schweizer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und meine Damen und Herren, ich kann es noch mal hier in Erinnerung rufen. Gerard Schweizer, Iran verstehen, Geschichte, Gesellschaft, Religion im Klett-Cotta Verlag ein wirklich großes historisches Panorama von Zarathustra bis Khamenei, bis heute mit den schildernden und faszinierenden Bezügen auch zu unserer Welt. Und Persien ist uns näher, als wir vielleicht glauben. Übrigens habe ich von einem Bekannten den Satz gehört, er habe mit dem Schah von Persien einmal gesprochen. Und der habe ihm gesagt, wissen Sie, Persien, der Iran, ist ein europäisches, ein westliches Land, das im Nahen Osten verloren ging. Eine das philosophisch klingende Aussage.
Das ist falsch. Das hat die Herrschaft des Schah, er hat sich als Europäer verstanden, aber in einem fatalen Sinne, in einem faschistischen Sinne.
Das, ein Missverständnis.
Ja, und das war ja gerade, warum es Khomeini ermöglicht hat. Der Schah ist verantwortlich für Khomeini.
Hat die
dass er so viel, dass es die religiöse Richtung gibt, ja, aber dass sie so Gewalt hat, das hat an der Misswirtschaft des Schahs liegt es daran.
Und die unterstützt wurde natürlich von den westlichen Mächten, der sich so
und
natürlich
auch Verhass gemacht hat. Und aus Saudi-Arabien wird oft verschwiegen, dass es die schlimmere Diktatur ist. Hauptsache, das Erdöl ist billig.
Also ich sehe schon, wir müssen da noch eine Fortsetzung dann irgendwann aufschalten von diesem Gespräch. Es hört eigentlich nicht mehr auf. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich.
Dankeschön.
Und Ihnen, meine Damen und Herren, nochmal in Erinnerung gerufen, dieses Standardwerk für alle, die diese faszinierende Kultur besser verstehen wollen.
Dankeschön.
Und vielen herzlichen Dank hier auch für die Bewertung. Großartig, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Sie haben da nichts gegessen. Jetzt bitte das sofort.
Hol ich nach.
Bitte sofort diesen feinen Kuchen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's aus Wien. Wunderschön. Ein Dankeschön. Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke auch. Danke.